Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, guten Abend.
30 Jahre GZSZ. Wolfgang, und du bist fast, kann man sagen, wirklich die ganze Zeit dabei. Wie fühlt sich das an?
Das ist erstaunlich. Also ich bin immer wieder darüber wirklich erstaunt, dass wir so lange durchgehalten haben. Wir sind zwar noch nicht so alt wie die Lindenstraße, also da fehlen noch ein paar Jahre, aber dann haben wir auch die Lindenstraße eingeholt. Von den Folgen haben wir sie natürlich schon lange eingeholt. Wir waren ja, oder wir sind ja nach wie vor eine tägliche Serie, während die Lindenstraße nur eine Weekly wäre, also eine wöchentliche. Aber ich hätte nie gedacht, dass das damals, als ich angefangen habe bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, so erfolgreich ist und nach wie vor. Ich meine, gut, die Sachen, die wir damals gemacht haben, wenn man das sich anschaut und jetzt, da liegen wirklich Welten dazwischen.
Wie hat sich denn diese Serie im Prinzip so aus deiner Sicht, denn du bist ja, kann man ja auch sagen, wirklich der letzte Charakter, der eigentlich noch von der Anfangszeit dabei ist. Da ist ja kein weiterer mehr. Ne?
Ja, ja, das stimmt, ja.
So in deiner Sicht, wie hat sich die Serie verändert?
Also das ist, ja wirklich, also wie aus einem Säugling ein Erwachsener wurde, kann man sagen. Also damals war es ja noch so, dass wenn man da die Tür zuschlug, da wackelte die ganze Dekoration. Das war dann mehr so Kindertheater oder Laientheater, was auch mit dem Team zusammen hat. Also nicht unbedingt mit dem Drehteam, aber mit der Crew, die Darsteller waren. Das waren in erster Linie gut aussehende Models und die wenigsten davon hatten eine Schauspielausbildung und konnten drei Sätze hintereinander sagen. Und inzwischen ist das natürlich nicht mehr der Fall. Das sind alles ausgebildete Schauspieler. Die Technik ist viel, viel besser geworden. Die Dekorationen sind besser geworden und auch die Geschichten. Wir sind ja auch so, dass wir immer wieder neu versuchen, auch aktuelle Themen aufzunehmen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und das macht natürlich auch den Reiz der Serie aus.
Und auch die Rolle selbst hat sich ja auch sehr stark weiterentwickelt.
Ja, wobei ich sagen muss, im Augenblick ist der Dr. Gerner ein bisschen weichgespült, weil er sehr glücklich ist mit seiner Frau Yvonne und die hält ihn so ein bisschen am Boden. Aber ich hoffe, dass die Autoren sich jetzt auch mal wieder ein bisschen ransetzen und gerne auch ein paar seiner Fiesigkeiten erlauben, die er damals so drauf hatte. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn der immer mal auch mal wieder so ein bisschen zeigen kann, was er so kann als Rechtsanwalt und auch als Schlitzohr.
Inwieweit kannst du da bei der Rolle mitbestimmen?
Also ich habe selber auch schon Sachen angedacht. Also ich war mal bei einem Freund zu Besuch, der hat Geburtstag gefeiert und der hatte eine 11-jährige Tochter. Und diese 11-jährige Tochter, die hat ständig TikTok-Videos gemacht. Und die hat mir dann die Videos gezeigt und ich dachte, huppala. Also die waren sehr, sagen wir mal, ja, in einer Weise, wo man denkt, das ist eher eine 18-Jährige oder eine 19-Jährige, die so ein bisschen auf sich aufmerksam machen will und die Männer ein bisschen heiß machen will, aber nicht von einer 11-Jährigen. Und da kam mir die Idee, also ich sagte, ich habe ja in der Serie zu dem Zeitpunkt damals eine 16-jährige Tochter gehabt und gesagt, Mensch, da könnten wir doch was draus machen, da könnten wir doch eine Geschichte draus machen, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass gerade TikTok und solche Plattformen gerade von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen benutzt werden und wo die dann Videos reinstellen, wo ich denke, da gibt es keine Zensur, wo man sagt, Moment, das kannst du so nicht machen. Das ist jetzt viel zu anzüglich oder das könnte vielleicht ganz falsche Hoffnungen und Vorstellungen hervorrufen. Und da habe ich dann eben diese Story erzählt, dass sich meine Tochter eben über diese Videos lernt sie jemanden kennen im Internet, der sie toll findet und der dann sagt, Mensch, du könntest mir auch mal ein paar Fotos schicken, wo du ein bisschen weniger anhast und so weiter. Mhm. Und mit diesen Fotos hat er sie dann nicht gemobbt, sondern erpresst. Mhm. Und Gerner musste dann sehen, dass er denjenigen ausfindig macht und das hat er auch gemacht. Allerdings hat er ihm dann eine Schippe vom Kopf gehauen.
Das ist auch nicht die feine englische Art.
Das war nicht die feine englische Art. Gerner ist ja dafür auch dann vor Gericht gekommen, weil er ihn auch entführt hat. Aber er wollte eben, das war so ein bisschen eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite gibt es wirklich allen Ernstes kaum Möglichkeiten für die Justiz, für die Polizei, solchen Cyberverbrechern nachzugehen. weil eben der Datenschutz ist und so weiter, Persönlichkeitsrechte und. Und er hat das dann auf eigene Faust gemacht mit einem Privatdetektiv und hat dann sozusagen die Selbstjustiz ergriffen. Und das geht natürlich nicht, aber in dem Fall war es die einzige Möglichkeit, seine Tochter zu schützen.
Und gibt es dann darauf auch eine besondere Resonanz? Habt ihr das irgendwie entdecken können bei den Zuschauern?
Ja, ja, natürlich. Also die Zuschauer, da gab es eben den einen Teil, die sagten, ja klar, er muss verurteilt werden, ist richtig. Aber es gab natürlich auch einen Teil, die gesagt haben, Moment mal, also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, wenn ich der Vater gewesen wäre und meiner Tochter passiert sowas, da wäre ich auch ausgeflippt und hätte versucht, den zu kriegen.
Es gibt ja immer so die klassische Frage, wie viel Gerner steckt in Wolfgang Barrow und umgekehrt. Beim letzten Mal hast du gesagt, sehr viel Familienmensch, das habt ihr beide gemeinsam. Aber wie ist denn das tatsächlich, wenn du nur jeden Tag diesen Gerner spielst? Inwieweit nimmst du den denn so mit nach Hause? Ist das so ein fließender Übergang?
Naja, also eigentlich nicht. In dem Augenblick, wo ich meinen Anzug ausziehe, bin ich dann wieder Wolfgang Barrow. Also ich habe da viel zu wenig Gemeinsamkeiten mit Joe Gerner. Gerner ist eigentlich ein ziemlich straighter Bursche, der sich gut auskennt mit Gesetzen, mit Finanzen und der so seine Prinzipien hat und auch knallhart sein kann. Und das ist bei Wolfgang Barrow nicht unbedingt so. Das erfahre ich jetzt zum Beispiel bei meinem Reitunterricht, weil da muss man sich durchsetzen. Und das fällt mir auch bei einem Pferd schwer.
Genau, und zum Reitunterricht kommen wir natürlich später noch, denn als Gerner musst du ja in erster Linie erstmal nicht reiten, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Noch nicht, wer weiß, vielleicht kommt, da muss ich nur Golf spielen.
Aber so ein Blick zurück, dazu gehört ja auch immer mal so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen. Es gab, glaube ich, auch tatsächlich Szenen, die recht gefährlich waren.
Also es gab Szenen, die schon ein bisschen gefährlicher waren. Also zum Beispiel bin ich mal im Rollstuhl, als ich damals im Rollstuhl saß, oder Gerner vielmehr, da musste ich irgendwelche Dokumente verbrennen und habe die in einen Korb rein, im Papierkorb, und dann ist mir der Papierkorb umgefallen und dann brannte so nach und nach das Büro. Das wurde allerdings so gemacht, dass man eine Gasleitung vor die Kamera legte und die anzündete, sodass es aussah, als wenn es brannte. Und dann sollte ich aber mit dem Rollstuhl umkippen. Und das habe ich auch gemacht, bin aber zu nah an diese Gasleitung gekommen und merkte, wie so langsam meine eine Augenbraue anfing zu kuckeln. Und der Regisseur fand es aber total spannend und hat
Reality.
Erst dann aufgehört, die Szene zu beenden, als meine Augenbraue schon weg war. Aber ja, kann passieren. Und einmal ist mir auch passiert, da saß ich in der Badewanne und bei den Arbeiten da, das Einleuchten und so weiter, stolperte einer der Beleuchter über ein Kabel und ein Scheinwerfer fiel in die Badewanne, in dieses Becken rein. Und ich bin also wirklich im letzten Moment da rausgesprungen, bevor es...
Das hat 1000 Schutzengel gehabt.
Ja, allerdings.
Gibt es so Szenen, wo du sagst, ach, das waren so ganz besondere, weil vielleicht ganz besondere, weiß ich nicht, Kollegen dabei waren oder ganz besonders lustige Situationen auch?
Ja, also es gab durchaus lustige Geschichten. Was ich sehr schön fand, war mal, da hatte Gerner hat er bei einem Angelwettbewerb mitgemacht und hat den Hans Christiani mitgenommen, der damals sein Geschäftsführer war, den Daniel. Und Gerner merkte, dass er da irgendwie mit dem Angeln nicht so richtig klarkommt und hat dann einfach einem anderen Angler eine Forelle aus dem Eimer geklaut und hat sie bei sich reingemacht. Und dann kam der Daniel und sagte, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Was waren Sie denn da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und schmeißt dann die Forelle wieder in den See und Gerner ist dann enttäuscht. Und dann hat er noch eine Stulle da und dann nimmt er die Stulle, macht die an die Angel und schmeißt die rein und da beißt ein riesiger Fisch an. Und den holt er dann raus und dann kommt Daniel wieder zurück und da sagt Gerner, hier, sehen Sie mal, haha. Ach nee, also da, einmal ist ja schon lang gemacht, aber dass Sie diese gleiche Nummer zweimal machen, das geht ja wohl gar nicht. Und nimmt den Fisch und schmeißt ihn dann auch wieder rein. Also es war eine sehr, und das hat damals auch der Hans Christiani wunderbar gespielt. Wir haben sehr viel Spaß gehabt am Set. Und wir haben ja auch immer Outtakes. Es werden ja auch immer wieder Outtakes gezeigt bei RTL oder online vor allen Dingen. Das sind die Szenen, die passieren, wenn du dich versprichst, wenn irgendwas schief geht. Ja. Also einer meiner Klassiker ist, dass ich vollkommen verzweifelt mit meiner Enkelin am Tisch bin und mich rechtfertigen muss, weil ich da wieder irgendwie ein krummes Ding gedreht habe und gesagt habe, aber was sollte ich denn machen? Ich stand kurz vorm Urin. Anstatt vorm Ruin.
Wie ist das dann bei solchen Situationen? Es gibt ja dann immer den Moment, immer wenn man wieder zu dem einen Augenblick kommt, guckt man sich in die Augen, fängt automatisch wieder an zu lachen. Wie hältst du dich da oder wie kriegt ihr da diese Disziplin dann wieder?
Also gerade wenn so eine Situation auftreten, ist es sehr schwierig. Also dann muss man gucken, dass man wirklich sich irgendwie heimlich auf die Zunge beißt oder sich zusammenreißt. Und das, aber ich habe auch schon wirklich Tage gehabt, dass Kollegen dann einfach nicht weiterspielen konnten und da ging gar nicht mehr. Und dann mussten wir erstmal eine Pause machen, mussten ein Glas Wasser trinken und dann haben wir es versucht nochmal und guckten uns nicht in die Augen.
Genau, das ist der Vorteil natürlich beim Drehen im Gegensatz zum Theater. Ne?
Ja,
da
genau.
Hast du die Chance ja nicht.
Ja, da kannst du auch so tun, als ob du dem in die Augen guckst und guckst ihm aufs Ohr oder so.
Richtig, aber irgendwie musst du durch die Nummer durch und
das stimmt.
Ist eben genau. Nimm uns mal so ein bisschen mit eine Daily Soap. Das heißt also, ihr dreht jeden Tag. Wie sieht denn so ein Tag für dich dann aus?
Das kommt immer darauf an, wie viele Szenen ich an diesem Tag habe. Also normalerweise beginnt der Tag morgens in der Maske. Wenn ich das erste Bild habe, dann ist das bei mir um 7.15 Uhr. Komme ich dann ins Studio, ziehe mir das Kostüm an, gehe in die Maske, dann werde ich geschminkt. Und dann drehe ich eben die entsprechenden Bilder. Wir haben insgesamt 5 Folgen in der Woche. Und die werden eingeteilt nach den Drehorten. Also wenn alles zum Beispiel bei mir im Townhouse spielt, also in diesen 5 Folgen, das wird möglichst auf einen Tag hintereinander weggelegt, auch chronologisch, dass man dann so einigermaßen weiß, aha, das war das, die Szene und so weiter. Das wird dann, und der Drehtag, der geht dann eben von 8 Uhr bis 18.45 Uhr und ab Dienstag gibt es dann auch noch zusätzlich den Außendreh. Also da kann es sein, dass man dann ein paar Szenen im Studio hat und da muss man noch in den Außendreh. Also wir haben 10% Außendreh und 90% Studio.
Wann lernst du dann die Texte?
Am Abend vorher.
Also da hast du quasi einen Rundum-Job, kann man sich vorstellen.
Kann man so sagen, ja. Das ist, wobei, das relativiert sich natürlich insofern, weil wir sind circa 21 Hauptdarsteller. Und wenn man keine Hauptgeschichte hat, dann kann es sein, dass man nur 3-mal in der Woche dreht. Im Augenblick ist bei mir schon ein bisschen mehr, weil wir gerade hier diese schlimme Geschichte haben, dass die Tochter meiner Frau mit einem Flugzeug abgestürzt ist in Ägypten. Und und jetzt ist die Geschichte die, es ist noch nicht klar, ob sie tot ist oder ob sie noch lebt. Und Gerner versucht nun alles, seine Frau zu unterstützen und die klammert sich an jeden Strohhalm, die trinkt nicht mehr, die isst nicht mehr, die schläft nicht mehr und wird immer schwächer und hat Panikattacken und so weiter. Klar, wenn das eigene Kind in Gefahr ist, beziehungsweise man weiß nicht, lebt es noch oder...
Das ist ein Albtraum.
Ja, das ist ein totaler Albtraum. Und diese Situation haben wir im Augenblick.
Wenn man so lange quasi ja dieselbe Rolle spielt. Was reizt dich noch daran?
Ja, aber ich reizt immer noch daran, dass es verschiedene Geschichten gibt. Es gibt ja auch immer wieder neue Kollegen. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Kollegen ich im Laufe der 30 Jahre kennengelernt habe und die dann kamen und gingen. Und das waren auch Regisseure, das waren Leute hinter der Kamera und Garderobe, Maske und so weiter. Aber eben, das macht Spaß, mit vielen verschiedenen Leuten zu arbeiten und natürlich auch immer wieder neue Geschichten zu haben. Auch eben solche Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe, diese Geschichte, die ich selber eingebracht habe, das macht dann schon Spaß. Und das ist ja ein bisschen so wie Familie.
Schon als Kind in der Schule, hast du da gewusst, dass du Schauspieler werden willst?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte Probleme damit, mich zu entscheiden, was ich überhaupt werden will. Und irgendwann kam ich mal auf den Trichter, als Schauspieler ist man ja hat man ja immer mal die Möglichkeit, in andere Berufe reinzuriechen. Man ist mal ein Kriminalist, man ist mal ein Geheimagent, mal ist man ein Mörder, mal kann man Fleischer spielen und so weiter. Und da dachte ich, ach, das hört sich doch ganz gut an. Mhm.
Aber so konkret war es damals noch nicht. Das hat erst angefangen, als ich 1978 meinen ersten Fernsehfilm gemacht habe. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Der Sender Freies Berlin, also dieses Haus hier, ist mir nicht unbekannt, hat damals Jugendliche gesucht für einen Fernsehfilm. Drehbuch hatte Elke Heidenreich geschrieben und Michael Verhoeven machte Regie. Und ich habe mich mit meinem damaligen Schulfreund Christian Günzel beworben und da haben wir auch beide die Rollen bekommen, beziehungsweise ich habe die Hauptrolle bekommen und er hat eine Nebenrolle bekommen. Und das war für einen damals 17-Jährigen total toll, bei einem Fernsehfilm mitzumachen. Und damals war es auch noch beim Fernsehen so, da wurde man auch, selbst wenn man kein Star war, als ein solcher behandelt. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Und dachte, das ist so ein Beruf für mich. Ja. Ja. Immer irgendwelche Leute um dich herum, die dich fragen, möchtest du was trinken? Hast du, ist dir kalt oder so?
Das hat dir gut gefallen.
Das hat mir gut gefallen. Ja. Und dann habe ich, nachdem ich diesen Fernsehfilm gedreht hatte, bin ich dann in der Schule, da galt ich ja dann schon als der Schauspieler unter meinen Mitschülern, obwohl man davon ja nun kaum reden kann. Und dann habe ich da Schultheater gemacht, bin in diese Theater-AG eingetreten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann fertig war mit der Schule...
Also du hast ja erstmal ordentlich Abitur gemacht, ne?
Wie sich das gehört. Genau. Meine Eltern waren auch davon, also die wollten natürlich, dass ich Abitur mache, was ja auch richtig ist. Und heute ist das sogar, ist das noch weitaus mehr und wichtiger, als das noch vor 20 Jahren war. Also die wollten, dass ich einen anständigen Beruf auch erlerne. Mein Vater wollte eigentlich, dass ich Beamter werde. Das war nicht so in meinem Sinne. Und dann habe ich mich entschlossen, Psychologie zu studieren.
Aber auch Theater, ne?
Auch Theater, also Theaterwissenschaften. Wobei die Theaterwissenschaften mit Theater nicht viel zu tun haben. Das ist mehr so die Dramaturgen-Ecke. Das sind die Leute, die Theoretiker, die darüber schreiben, über Theater und vielleicht mal wirklich Dramaturg am Theater werden. Aber das hat mit dem eigentlichen praktischen Beruf nichts zu tun.
Ich habe übrigens genau dasselbe damals studiert, auch an der FU. Hätten wir uns da schon begegnen können.
Das stimmt.
Ja. Mit welchem Ziel hast du denn das studiert? Das ist ja doch eine ungewöhnliche Kombination.
Also um ganz ehrlich zu sein, damals habe ich es nur studiert, um irgendwas zu machen, um meine Eltern zu befriedigen. Denn eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt schon an einer privaten Schauspielschule und das hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. Und dann irgendwann überholte mich die ganze Geschichte, weil der damalige Leiter des Hansa-Theaters, Horst Niendorf, der rief meine Schauspiellehrerin an, mit der er sehr gut befreundet war und sagte, du, ich mache gerade ein neues Stück, brauche einen jungen Liebhaber, hast du da was von deinen Schülern und so. Und dann hat sie mich dahin vermittelt und ich spielte dann abends auch noch Theater. Das war natürlich etwas kompliziert. Also ich bin morgens früh aufgestanden, bin zur Uni, Psychologie, nachmittags Schauspielunterricht und abends dann noch Theater. Und irgendwann ging ich auf dem Zahnfleisch und dachte, nee, also irgendwas muss ich jetzt aufhören. Und dann habe ich das Psychologiestudium an den Nagel gehängt. Es gab da eine ausschlaggebende Situation, die mich dazu trieb, das Psychologiestudium gänzlich an den Nagel zu hängen. Und zwar gab es da einen Hausmeister in dieser Uni. Mhm. Und es gab auch einen Fahrstuhl. Und eines Tages hatten wir gerade Vorlesung beendet und die ganzen Studenten, die Psychologiestudenten, standen mit einer Rhetorikprofessorin, Frau Stein, vor dem Fahrstuhl und der Fahrstuhl steckte und dann war eine helle Aufregung, weil der Hausmeister in dem Fahrstuhl saß. Mhm. Und dann hieß es, ja, der muss unbedingt rausgeholt werden, weil der ist im Krieg mal verschüttet gewesen. Mhm. Und der kriegt sonst Panik und klaustrophobische Anfälle und so weiter. Naja, jedenfalls irgendwann wurde der Fahrstuhl geöffnet und da lag der schon, hatte einen Anfall und war im Koma. Mhm. Und einer dieser Psychologiestudenten, einer meiner Kommilitonen, guckte ganz von oben herab auf diesen Mann und sagte, tja, da hat er ja wohl damals was nicht verarbeitet. Oh. Worauf sich Frau Stein umdrehte und dem rechts und links eine klebte und sagte, so mein Lieber, und jetzt haben Sie was zum Verarbeiten. Und da habe ich auch gedacht, also das war auch damals so viele Kommilitonen von mir, wenn die Psychologie studierten, die, wenn du denen die Hand gedrückt hast, haben sie schon gesagt, ah, Ödipuskomplex und da noch ein Elektrakomplex und weiß ich was alles. Diagnostik. Die hielten sich auch schon für die Götter in Weiß und das hat mich total angestunken.
Du hast ja, wenn man das so hört, auch schon in ganz jungem Alter, eben mit Michael Verhoeven oder mit Niendorf, das sind ja schon zwei ganz große Namen. Also da hast du ja im Grunde genommen, warst du da schon gleich auf dem richtigen Weg. Das heißt, du hast da auch schon gleich richtig viel gelernt.
Ja, das kann man so sagen. Also bei Niendorf musste ich improvisieren lernen, weil das war alles immer ein bisschen, aber das war ein hervorragender Theater. Theaterleiter. Der hat das Hansa-Theater damals wirklich mit diesen Arnold- und Bach-Stücken über Wasser gehalten. Und ich fand das auch sehr schade, dass das Hansa-Theater nicht in die Fußstapfen getreten ist vom meinetwegen Milowitsch-Theater in Köln oder der Komödienstadl in München, dass wir so ein Mundart-Theater, so ein richtiger Berliner, wo Berliner Possen gespielt werden.
Wäre doch mal eine hübsche Aufgabe.
Wäre eine Aufgabe, wobei ich denke, also ich habe damals, als ich auch bei dem Theater Die Komödianten war und wenn ich das jetzt auch bei den Stachelschweinen erlebe, es ist, oder auch bei Hallervorden mit dem Schlossparktheater, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, ein Theater zu leiten und jedes Mal Chapeau vor jemanden, der sich dieses Risiko ans Bein bindet. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollte. Also ich bin lieber jemand, der auf der Bühne steht, das macht, aber so diesen ganzen administrativen Kram und die Public Relation und so weiter, das wäre nicht mein Ding. Hm.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, Theater Die Komödianten. Es kam also erstmal Hansa-Theater, Kammerspiele und dann Theater Die Komödianten und das war ja auch was Besonderes. Also das war ja ein ganz kleines, quasi Café-Theater, kann man sagen.
Richtig, an kleinen Tischen und das hat damals der Fred Jorg ins Leben gerufen. Da sollte Theater gemacht werden im Stile der 20er Jahre, Kabarett im Stile der 20er Jahre, was wir auch getan haben. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben Chansons aus den 20er Jahren gesungen, wobei ich singen ist nicht so mein Ding, aber beim Chanson ging's gerade. Mhm. Und da war noch der Claudio Maniscalco dabei, Claudia Balco und die wunderbare Barbara Rattay, die leider schon verstorben ist. Also
und Charles Rettinghaus.
Charles Rettinghaus, mit dem ich bis heute befreundet bin, sehr eng befreundet bin, der auch da eingetreten ist und gespielt hat. Und das war jeden Abend toll. Die Leute saßen uns direkt fast auf dem Schoß und konnten trinken. Und wir machten eben im kleinsten Kreise auf einer wirklich Winzbühne, machten wir da Kabarett aus den 20er Jahren. Und das, daher, mein Herz schlägt immer noch in diese Richtung.
Wollte ich gerade sagen, das war sicherlich auch eine Zeit, die dich sehr geprägt hat. Es waren ja immerhin 4 intensive Jahre auch.
Genau. Und da habe ich viel gelernt. Und auch wie man mit Texten umgeht, wie man mit Humor umgeht. Es führte dazu, dass nicht nur Dieter Hallervorden, der mal in der Vorstellung bei uns, bei den Komödianten war, mich engagierte für die Didi-Show. Das war so eine Fernsehsendung. Gibt es übrigens inzwischen auf DVD, falls ihr jemand Interesse hat. Und wir haben dann auch in den Wühlmäusen gespielt. Aber mich entdeckte auch der Rolf Ulrich von den Stachelschweinen in diesem Kabarettprogramm und hat mich dann vom Platz weg da engagiert. Und so kam ich zu den Stachelschweinen. Mhm. Und das war für mich ein ganz besonderer Schritt. Denn die Stachelschweine, da habe ich sehr viel gelernt. Also mit Wolfgang Gruner auf der Bühne zu stehen, das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung.
Du hast aber auch zeitgleich, also von den Theatern haben wir jetzt gerade gesprochen, aber zeitgleich ja auch weiter gedreht. 1982, Mann auf der Mauer.
Ja.
Mit Westernhagen und Ritchie Müller.
Genau.
Das sind ja auch große Namen.
Ja, das war witzig. Ja, wie jung bin ich denn da? Also da sehe ich aus wie 15, aber in Wirklichkeit war ich da schon, 82, 22.
Kannst du dich da an die Dreharbeiten noch erinnern?
Ja, da kann ich mich sogar sehr gut dran erinnern, weil es war so, dass wir, da gab es einen Komparsenaufstand. Wir hatten eine Szene, ein Günther Meissner spielte einen ein bisschen rechts angehauchten Redner, der also über die Wiedervereinigung sprach und die beiden deutschen Staaten und so weiter. Und der machte so eine Protestaktion an der Mauer, an der Berliner Mauer. Und als besondere Aktion sollte ein Flieger, so ein Drachenflieger, einmal über die Mauer rüberfliegen und dann wieder zurückkommen in den Westen. Aber das gelang nicht. Der stürzte also im Ostteil ab. So war das diese kurze Sequenz im Film. Und ich spielte einen von Meissners, ein ehemaliger Freigekaufter, der mit dem Marius Müller-Westernhagen aus der DDR freigekauft war und der jetzt sich dieser mehr rechten Organisation angeschlossen hatte und der sozusagen eine Art Bodyguard für den Meissner da war. Und da hatten die den ersten Teil gedreht irgendwann mal im März und danach im März haben die Leute alle Mäntel getragen, waren warm angezogen, weil es noch recht kühl war. Klar. Und der zweite Teil wurde dann aber gedreht im im August. Und da war es schweinewarm und die schwitzten alle. Und wir fingen wirklich ganz früh morgens an. Und während die Schauspieler alle die Möglichkeiten hatten, sich irgendwie zwischen, wenn die da umbauten und so weiter, zurückzuziehen und ins Kühle zu gehen, mussten die Komparsen alle draußen bleiben und schwitzten und schwitzten. Und der Drehtag nahm und nahm kein Ende, weil diese Trickaufnahmen, also wir haben ja keinen richtigen Drachenflieger da in den Osten geschickt. Na klar. Aber wir hatten die echte Mauer. Und der Regisseur, Reinhard Hauff, der wollte unbedingt, dass dieser Drachenflieger über die echte Mauer fliegt. Da hätte ja auch einiges passieren können. Absolut. Ich meine, Provokation. Und dann haben wir so ein Püppchen genommen, so eine Puppe. Und und das dauerte ewig, bis die dann da den richtigen Kurs genommen hat. Und und in der ganzen Zeit haben dann eben die Komparsen in dieser Gluthitze da gesessen. Und irgendwann haben die da einen Aufstand gemacht. Ich dachte, das geht auch nicht. Und so. Ja.
Wie hast du denn das damals erlebt? Also du warst ja so der Jungschauspieler und da waren ja Ritchie Müller zum Beispiel, Wessenhagen schon relativ groß, also die kannte man. Wie haben die sich denn dir gegenüber verhalten? Hatten die so Starallüren oder haben die gesagt, Mensch, hier, komm, wir zeigen dir das mal? Oder wie waren das?
Weder noch. Also bei Ritchie war es eher so, dass Ritchie eigentlich ein sehr lieber Kollege und vollkommen unkompliziert war. Der hat sich also zu uns auch gesetzt und gemacht. Bei Marius Müller Westernhagen, der hat sich eigentlich mit uns wenig beschäftigt. Mhm. Also weder im Positiven noch im Negativen. Der war mehr mit sich selbst beschäftigt. Und also da kann man nicht viel sagen.
Mhm. Wie und wo hast du denn damals den Mauerfall erlebt?
Da war ich mit Dieter Haller vorne auf Tournee in Wuppertal. Da haben wir nur aus dem Fernsehen das mitbekommen. Also wir hatten natürlich auf dem Tourbus, im Tourbus haben wir immer Radio gehört und Fernsehen und so, also kleine Fernseher, weil das war ja spannend. Also da passierte irgendwas und wir waren nicht da. Und als wir dann an dem Tag auch in eine Kneipe gingen in Wuppertal und die Leute sagten, wie, ihr seid aus Berlin? Ihr seid nicht da?
So, nein. Ist auch kaum zu glauben, oder?
Ja. Naja, und leider habe ich den Mauerfall in Wuppertal mitbekommen.
Du hast in der Distel gespielt und während du sozusagen in der Distel spieltest, kam das Angebot mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Genau.
Wie erklärst du dir denn den Erfolg von GZSZ?
Ich denke mal, in dieser hochmodernisierten Zeit, wo Fernsehen, Medien, alles Mögliche übernommen haben, was früher die Menschen unter sich ausgemacht haben, wie zum Beispiel auch den Tratsch im Treppenhaus. Also wenn man so ein Mietshaus, es gab mal so ein wunderbares Stück, das hieß auch Tratsch im Treppenhaus mit der Heidi Kabel. So wie das damals war, so kann ich kann mich noch erinnern als Kind, dass bei uns im Haus, wo meine Eltern mit mir wohnten, wo man dann auch mal wirklich stehen blieb beim Fleischer oder im Treppenhaus, wenn man mal den Aufgang putzte und dann darüber redete, ach nee, die Frau Müller haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Mhm. Was ist denn das? Ja, die hat doch Probleme mit ihrem Mann und der ist doch so krank. Und irgendwie so haben die Leute sich darüber unterhalten. Und ich glaube, das ist verloren gegangen. Stattdessen sucht man so eine Ersatzmenschen, über die man sich das Maul zerreißen kann. Und da bietet so eine Serie wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten für alle was an. Mhm. Die Schüler, die jungen Menschen können sich über deren Probleme im Fernsehen unterhalten und sagen, Mensch, so und so und so, wie würdest du denn das machen? Und da entsteht dieser Tratsch im Treppenhaus einfach viel, viel größer und jeder kann da mitreden. Mhm. Jeder hat es gesehen, am Arbeitsplatz, in der Schule. Und ich denke mal, das ist das Geheimnis, dass für jeden etwas dabei ist.
Mhm. Und jetzt nimmt sich Joe Gerner 3 Monate eine Auszeit, denn die Prärie ruft.
Ja, Joe Gerner wird zu dem Bösewicht Frederick Center und der wird in den Wilden Westen böse Sachen machen und gegen die Apachen kämpfen, und weil er eine Eisenbahn durch das Apachengebiet bauen will. Und eigentlich war der Plan, so sieht es zum Beispiel der Landvermesser Herr May, der den Spitznamen Old Shatterhand hat, der sagt, wir wollten doch eigentlich das Gebiet der Apachen. Aber da sagt Center, ja, entschuldigen Sie mal, das ist doch viel kürzer. Außerdem sparen wir da sehr viel Geld. Und dieses Geld können wir dann in die eigene Tasche stecken. Das findet Herr Shatterhand nicht so doll und dadurch kommt es zu Konflikten zwischen Mr. Center und Shatterhand und natürlich zu den Konflikten mit den Apachen, die auch nicht wollen, dass die Eisenbahn durch ihr Land geht.
Und wir lösen das mal auf, denn du bist bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.
Genau. Das lief über meine Agentur, die mit den Chefs da befreundet ist und die hat einfach mal vorgeschlagen, ja Mensch, nehmt doch mal den Wolfgang Barrow. Und da haben die gesagt, ja Mensch, gute Idee. Ist ja auch so ein Bösewicht und so. Mann, ja warum denn nicht? Wir fragen den mal an. Ja, und so kam das, dass sie mich angefragt haben. Ich habe dann natürlich mit unserer Produktion bei GZSZ gefragt, wäre das denn überhaupt möglich? Ginge das? Und die haben aber gesagt, ja, können wir doch machen. Wäre doch mal interessant. So, und dann habe ich mich mit den Herrschaften da getroffen, mit Herrn Stefan Tietgen, das ist der Produktionschef da. Und der hat dann gleich als erstes gefragt, können Sie reiten? Dann habe ich gesagt, ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Und dann sagte er, na gut, das macht nichts, das ist nicht weiter schlimm. Dieser Center ist ja sowieso ein Gentleman, ist ja eher ein eleganter Gangster. Und wir können Sie mit einem Landauer reinfahren lassen immer. Gut, okay. So, und dann war ich in Bad Segeberg und habe mir letztes Jahr die Vorstellung angesehen, damals mit Sascha Hehn als Bösewicht und mit Kathi Karrenbauer. Und der Sascha Hehn, der ist immer reingeritten mit seinen Banditen und ich fand das toll und dachte, ja, das ist doch was ganz anderes, wenn man da so im Galopp in diese Riesenarena reinreitet, als wenn man mit einer Kutsche reinfährt. Ja, und da habe ich zu dem Herrn Tietgen gesagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Könnte ich nicht vielleicht auch mal versuchen zu reiten? Und da sagte der, gut, ich setze sie mal auf ein Pferd und dann gucken wir mal. Er selber kann auch gut reiten und sagt, ich kann sofort sehen, ob jemand überhaupt das Talent dazu hat. Es gibt ja Leute, die sind vollkommen talentfrei. Ja, und dann hat er mich auf ein Pferd gesetzt und sagte, ja. Und dann kam die Reitlehrerin dazu, die sagt, das wird harte Arbeit. Und naja, und jetzt habe ich ein Reittraining in Karlshorst. In einem Gestüt, bei Therapiepferden. Und Friederike Wendt, das ist eine Reitlehrerin, die hat früher bei den Karl-May-Spielen als Reitlehrerin gearbeitet und hat jetzt eben leitet dieses Gestüt. Und die hat dann gesagt, so, ja, komm, probieren wir mal aus. Klar, machen wir. Und dann, also jetzt habe ich zweimal in der Woche Reittraining in Karlshorst und einmal im Monat bin ich dann jeweils nach Bad Segeberg gefahren, um da dann auf dem Pferd zu reiten, was ich auch letztendlich bei der Show reiten werde. Mhm.
Aber zwischen Reittraining und Anfänger sein und mal eben locker in die Prärie galoppieren, ist natürlich noch ein langer Weg, würde ich mal sagen.
Ja, ja, ja. Aber ich seit November bin ich jetzt dabei. Und meine Reitlehrerin, die Frau Wendt, ist durchaus angetan. Die sagt, du machst gute Fortschritte.
Und wie fühlst du dich so auf dem Pferd?
Naja, also es ist so, am Anfang hatte ich total Schiss, weil gerade wenn das Pferd galoppiert und vor allen Dingen das Pferd macht ja nicht, was du willst, sondern das erstmal macht's, was es will. Und es kann dir durchaus passieren, dass das Pferd plötzlich stehen bleibt. Oder also das in Karlshorst, Santa Carina heißt das Pferd, was ich da reite, ist 1,72 groß. Also der Rücken. Mhm. Und da ist schon ein bisschen schwierig raufzukommen. Aber Santa hat mich getestet. Die hat immer irgendwie, wenn die merkte, ich fummel zu sehr mit den Zügeln rum, ist sie stehen geblieben. Ich meine, das ist ja eben auch ein Therapiepferd. Eben, wir haben ja da. Insofern.
Anders als so ein Präriepferd.
Genau. Dieses Pferd, das sagt dann eben, bevor der jetzt irgendwelchen Blödsinn da oben macht, halte ich lieber an, damit er nicht runterfällt. Und aber dann kam es eben schwer wieder in Gang. Inzwischen habe ich mich mit Santa eingegroovt. Wir wissen jetzt, was wir machen. Und sie ist auch bereit, sich von mir führen zu lassen. Wobei ich auch zu anderen Mitteln greife, wie Bestechung. Also sie kriegt jedes Mal von mir einen Apfel und eine Banane nach erfolgreichem Reittraining. Und ich glaube, das gefällt ihr auch.
Hattest du vorher schon so einen persönlichen Bezug zu Karl May?
Ja, also ich kannte alle Karl-May-Filme, ich hatte die alle gesehen. Die Bücher selber habe ich nicht gelesen. Ich habe angefangen, sie zu lesen, aber ich bin dann immer eingeschlafen dabei. Weil der sehr, sehr ausführlich bestimmte Sachen beschreibt. Mhm. Und das fand ich, Gut, aber wie gesagt, die Karl-May-Filme mit Pierre Brice, und die fand ich super. Und meine Rolle hat ja auch Mario Adorf gespielt. Ich habe witzigerweise mal Mario Adorf auch getroffen beim ZDF. Und da haben wir uns unterhalten. Und da hatte er mir erzählt, dass er, als er damals den Center gespielt hat, das haben ihm die Zuschauer jahrelang nicht verziehen, dass er Nchochi, die Schwester von Winnetou, getötet hat. Ja.
Das steht dir ja nun auch bevor.
Das steht mir auch bevor, ja.
Und das ist eine Kollegin, die du ja auch kennst von GZSZ.
Genau, Nadine Menz, die war jahrelang auch bei GZSZ. Ja, da, ich habe sie schon wieder getroffen und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr da spiele. Und mit Alexander Klaas, den kenne ich auch. Der spielt den Winnetou, genau. Und wir haben uns auch mal kennengelernt und wir haben auch zusammen mal eine kurze Szene gehabt in der Passion Christi. Die wurde vor ein paar Jahren jetzt, kurz nach der Pandemie, war das ein großes Fest, eine Veranstaltung und so Live-Event mit Thomas Gottschalk als Moderator. Und da hatten wir so eine ganz kleine Sequenz. Und ich mag den Alexander sehr. Das ist ein sehr, sehr lieber und toller Kollege. Also der ist auch als Musical-Star berühmt und klasse, Tarzan und so weiter. Also ich freue mich. Und es gibt ja auch noch andere Kollegen.
Old Shatterhand,
ja. Benjamin Stemm kommt von den Störtebeker-Festspielen. Mhm. Also der kann reiten, der kann Freilichterfahrung und ist ein guter Schauspieler. Ein sehr junger Schauspieler noch. Und das ist insofern auch besser. Im letzten Jahr war ja Sascha Glut, der Old Shatterhand, aber der ist natürlich schon ein bisschen reifer, sagen wir mal so. Mhm. Und in erster Linie geht es ja bei Winnetou 1 um die Liebesgeschichte zwischen Old Shatterhand und Nchochi. Und dass dann Winnetou und Old Shatterhand Blutsbrüder werden. So heißt es ja auch, Blutsbrüder. Und insofern, dieser junge Old Shatterhand, der wird halt auch sehr interessant sein und ich bin auch gespannt. Und dann haben wir Sam Hawkins, Volker Zack und Dustin Semmelrogge, der spielt meine rechte Hand, Rattler.
Aber für dich ist das ja eigentlich, kann man sagen, wirklich fast was ganz Neues. Ne? Das ist
definitiv
schon eine echte Herausforderung.
Also ich habe mal vor, das muss mindestens 40 Jahre her sein, da habe ich mal Freilicht gespielt, die drei Musketiere. Aber wir hatten keine Pferde, wir sind also zu Fuß aufeinander losgegangen. Das war auch schon schön, aber das hier, ist, ich meine, diese Arena, die da haben am Kalkberg, Bad Segeberg, das ist mit 7000 Menschen, Zuschauern, das ist unglaublich. Und ich war ja in dieser Vorstellung da mit Sascha Hehn und wenn Winnetou oder Old Shatterhand, aber in erster Linie Winnetou, der reitet durchs Publikum durch und dann erklingt diese Melodie, die man aus den Karl-May-Filmen kennt, von Martin Böttcher, dann jubeln die Leute. Das ist also wie bei einem Rolling Stones Konzert. Ja, also da muss man denken, boah, Wahnsinn.
So ein Gänsehautmoment.
Ja, absoluter Gänsehautmoment. Ja. Und dann es sind ja auch sehr viele Kinder, die da zuschauen und die totale Fans sind, die dann auch in Verkleidung kommen, als Indianer verkleidet und mit solchen riesigen Augen da mitfiebern. Also finde ich ganz klasse.
Am 24. Juni ist die Premiere. Bist du schon aufgeregt?
Ja, sehr. Und am 22. Mai fangen wir an mit dem Pro.
Und da bist du ja erstmal 3 Monate raus aus der Gerner-Nummer. Aber im August, glaube ich, machst du so eine Mischkalkulation.
Genau, weil ich habe immer 3 Tage frei, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und da wäre dann die Möglichkeit, eben nach Berlin wieder zurückzukommen und hier wieder vor der Kamera zu stehen. Wobei eine meiner Produzentinnen gesagt hat, aha, ja, machen wir einen 2-10er. Ich sage, was sind 2-10er? Was ist denn das? Naja, 2 Drehtage, A10-10. Ich sage, um Gottes Willen. Ja, naja, du, was soll's?
Klar, Mut.
Ja, wenn du nur so 2 Tage frei hast, dann musst du halt das ganze Pensum in 2 Tagen abdrehen.
So, und dann haben wir GZSZ, wir haben Winnetou. Steht sonst noch was an in diesem Jahr?
Ich mache eine Lesung am 25. September, mache ich in Magdeburg eine Lesung mit meinem Buch.
Und immer wieder gerne.
Immer wieder gerne mit Andreas Kurz zusammen. Die waren immer kurz auf der Couch, ist so eine Mischung zwischen Lesung und Talkshow und so weiter. Da stellen wir nochmal das Buch vor. Am 1.10. bin ich dabei beim Hexer von Edgar Wallace. Das wird sozusagen eine richtige große Premiere, weil den Hexer haben wir noch nie auf der Bühne gemacht. Wir hatten immer die seltsame Gräfin und das indische Tuch oder das Gasthaus an der Themse. Und jetzt der Hexer wird ein neues Live-Hörspiel mit Brigitte Grotum, mit Deborah Weigert Und ich bin auch dabei. Also darauf freue ich mich auch schon sehr.
Wo findet das statt?
Im Schlossparktheater. Ja, und gerade bin ich dabei, ein neues Hörspiel, eine neue Hörspielreihe aufzunehmen. Lost Minds. Und das ist so eine Mystery-Geschichte. Der Vorgänger, den kann man schon auf Spotify sich anhören, heißt Hideaway. Und Hyde im Sinne von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also es ist auch so eine Mystery-Geschichte. Und das wäre dann die Fortsetzung, die Zusammenarbeit von Hyde und Dr. Roberts.
Wow, es bleibt spannend. Am 24. Juni jetzt aber erstmal die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Wolfgang, genau. Alles Gute für dich. Toi, toi, toi. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir.